Iskender, ich freue mich sehr, dass du heute hier bist. Du hast ja einen außerordentlich vielfältigen Werdegang hinter dir. Du hast ja sowohl deine eigenen Unternehmen gegründet, als auch in großen Unternehmen selber gearbeitet, in Führungspositionen und bis jetzt war selber wieder selbstständig mit auch deinem eigenen Podcast. Ich freue mich sehr, dass du heute hier bist und freue mich schon, was von dir zu lernen.
Schön, herzlich willkommen. Dass ich hier sein darf. Danke dir.
Ja. Als erste Frage, so ein bisschen um mal das Eis zu brechen. Jobtitles, alles Mögliche, so diese ganzen Standardsachen ist halt. Wer bist du denn? Beschreib dich mal in ein paar Sätzen.
Ich bin ein Deutscher mit türkischem Migrationshintergrund. Das ist ein ganz wichtiger Teil meiner Geschichte. Bin in Hamburg-Wilhelmsburg aufgewachsen, zu einer Zeit, als Wilhelmsburg von vielen als Ghetto bezeichnet wurde. Bin in einer sehr migrantischen Community aufgewachsen. Und das war eine Zeit, die mich sehr geprägt hat, über die wir wahrscheinlich später auch nochmal ein bisschen sprechen werden. Bin Familienvater, zwei Kinder, 4 und 6. Gebürtiger Hamburger, liebe Hamburg, Wahlhamburger und gebürtiger Hamburger zugleich. Und bin, glaube ich, was mich auch so ein bisschen ausmacht, ein sehr analytischer und kreativer Mensch. Also bei meinem Abi habe ich die Leistungskurse, weiß ich, gibt es das heute noch, Leistungskurse?
Ja, erhöht heißt das jetzt hier in Hamburg. Ah, ja, okay. Ja.
Meine Leistungskurse waren Mathe und Physik tatsächlich, aber mein Lieblingsfach war Kunst. Und das sagt so ein bisschen was über meine Persönlichkeit, glaube ich.
Ja. Ja, wie kam das denn? Du hast dann ja nach dem Abi dich entschieden, BWL zu studieren.
Ja.
Wie kam das dann von Kunstliebhaber zu BWL?
Es gibt wenige Dinge, die mich mehr anziehen als Design und würde gar nicht sagen Kunst, aber ich bin ein großer Designliebhaber und ich habe auch drüber nachgedacht, Architektur zu studieren. Aber es gibt eine Sache, die mich noch mehr anzieht und das war das Thema Unternehmertum, Wirtschaft. Wie funktioniert das alles? Schon seit klein an war mir eigentlich mehr oder weniger klar, dass ich in der Wirtschaft landen werde und deswegen war dann am Ende und auch, weil ich nicht genau wusste, was das jetzt genau für mich heißt. Also welche Richtung genau in der Wirtschaft. Weil ich schon immer jemand bin, der sehr viele Interessen hatte, was Fluch und Segen zugleich ist. Auch darüber können wir gerne sprechen. Hat mir das BWL-Studium einfach die Möglichkeit geboten, mich nicht früh entscheiden zu müssen, welche Richtung genau ich einschlagen werde. Deswegen war das ehrlicherweise die sicherste, aber ehrlich gesagt im Nachhinein auch nicht die beste Möglichkeit.
Ja. Und du hast dann ja auch direkt danach deinen Master gemacht, auch hier in Hamburg.
Ja.
Wie kam das denn da? Da hast du dich ja ein bisschen spezialisiert mit irgendwie Data und Information Management.
Ja.
Wie kam es dazu? Kam das irgendwie im Studium, dass du dich dann da irgendwie für interessiert hast?
Ich habe mich schon immer für Informatik interessiert, aber ein Informatikstudium, das war mir zu trocken und zu wenig wirtschaftlich. Ehrlich gesagt, im Nachhinein, der Kompromiss wäre eigentlich gewesen, von Anfang an Wirtschaftsinformatik zu studieren. Das hätte ich wahrscheinlich im Nachhinein eher gemacht. Und das hat mir ein bisschen gefehlt. Als jemand, der schon immer technisch sehr interessiert war, hat mir dieser Informatikteil gefehlt. Und deswegen war das Masterstudium, das im Ende im Bereich Wirtschaftsinformatik war, ja, es hieß Master in Dateninformationsmanagement, war das dann die Möglichkeit, das nochmal so ein bisschen nachzuholen.
Mhm. Und wie kam es dazu, dass du dann in Hamburg geblieben bist für sowohl Bachelor als auch Master?
Das ist eine exzellente Frage. Ich würde jedem hier empfehlen, wenn nicht sehr besondere Gründe dafür sprechen, jedem, der zuhört und vielleicht noch vor der Entscheidung steht, wo sollte ich studieren, würde ich empfehlen, aus der Komfortzone rauszukommen und woanders zu studieren. Andere Stadt, idealerweise anderes Land. Es gibt, glaube ich, wenige Dinge, die ich wirklich bereue in meinem Leben. Eines davon ist, dass ich diese Experience nie hatte, woanders zu studieren. Das heißt, ich habe in Hamburg studiert, sowohl es war damals noch ein Diplom-Betriebswirt war der Abschluss und dann habe ich noch einen Master gemacht. Und wie kam es dazu? Warum habe ich mich entschieden, in Hamburg zu studieren? Ich bin aufgewachsen als Sohn türkischer Einwanderer und habe meinem Vater schon sehr früh geholfen. Mein Vater war selbstständig, das war so ein Tausendsasser, der hat 1000 Sachen zugleich gemacht. Der hatte ein Reisebüro in Wilhelmsburg, in dem Reisebüro hat er aber auch noch 27 andere Dinge angeboten, hat Gutachten für Autos gemacht, hat Übersetzungen gemacht, hat Handykarten verkauft, hat alte elektronische Geräte an- und verkauft, war eine Versicherungsagentur und hatte auch noch eine Autowerkstatt. So. Und ich bin da sehr früh schon in dieses kleine Mini-Familienunternehmen reingekommen und reingewachsen. Stand, glaube ich, mit 11 oder 12 das erste Mal im Laden, habe meinen Vater vertreten, habe mit 12 oder so angefangen, Buchhaltung für ihn zu machen. Ich war seine rechte Hand. Und ich habe mir selbst Druck gemacht, ehrlicherweise. Wenn man jetzt im Nachhinein schaut, warum habe ich mich entschieden, in Hamburg zu studieren. Ich habe mir Druck gemacht, nämlich der Druck war, was wäre, wenn ich woanders studieren würde? Dann würde mein Vater seine rechte Hand verlieren. Dann, wie soll das alles funktionieren, wenn er dann mal im Urlaub ist, wenn er krank ist, wer soll ihn vertreten im Laden, wer soll all die Dinge tun, die ich unterstützend für ihn getan habe. Da war jetzt nicht genug Geld da, um dann jemanden einzustellen, der das hätte machen können. Und das habe ich glaube ich im Nachhinein erst so richtig realisiert, dazu geführt, dass ich diese Option für mich gar nicht in Erwägung gezogen habe. Mhm. Und ich wollte da sein für meinen Vater und meine Familie. Das war das Erste. Und das Zweite ist, wir hatten nicht viel Geld, also ich würde jetzt nicht behaupten, dass es uns ging es nie schlecht, aber wir hatten nicht viel Geld. Und das andere war, wie hätte ich das finanziell stemmen können? Und das war so die andere große Unbekannte. Was ich damals nicht wusste, ist, wie viel auch damals es schon an Stipendien gab. Heute rate ich Menschen, die vielleicht aus einem ähnlichen Hintergrund wie ich kommen oder aus einem Elternhaus kommen, wo es nicht so viel Geld gibt, ey, informiert euch, was es da alles an Stipendien gibt. Sehr, sehr viel. Ich wusste davon nichts. Hat mir auch keiner gesagt. So, und das hat am Ende dazu geführt, dass ich in Hamburg geblieben bin.
Ja, und dann ja auch nach dem Studium bist du ja auch erstmal in Hamburg geblieben, ja, und hast als Consultant bei Skillnet gearbeitet.
Ja.
Wie kam es dazu? Wann wusstest du, dass du gerne als Consultant arbeiten möchtest?
Das war eine sehr prägende Zeit tatsächlich, auch wenn es keine lange Zeit in meiner Karriere war. Skillnet war damals so für die, das ist wahrscheinlich gilt für die meisten hier, weil die meisten Zuhörer wahrscheinlich relativ jung sein werden, die kennen das nicht. Skillnet war so die, das war eine kleine Beratungsboutique, Strategieboutique, so ein bisschen McKinsey, BCG, kennen sicherlich viele. Stellen wir uns das vor, ein kleiner als Boutique-Ansatz, ganz fokussiert für, damals haben wir gesagt, neue Medien, Technologie oder Times-Märkte, Technologie, Informationstechnologie, Medien, Telekommunikation, also digitale Themen vor allen Dingen. Und das war so eine der führenden kleinen Strategieboutiquen. Die haben große Medienunternehmen wie ProSiebenSat.1, Süddeutsche Zeitung, da habe ich dran gearbeitet, Tomorrow Focus, beraten in Strategiethemen, Digitalisierungsthemen. Und ich habe mir damals in meinem Studium, habe ich letztens wiedergefunden. Ich habe so eine Word-Datei, die habe ich immer noch, mit meinen Wunscharbeitgebern einmal zusammengeschrieben. Und Otto war damals auch noch total cool, da stand Otto auch drauf. Und da stand Skillnet aber ganz oben drauf. Weil ich habe mir immer mal wieder deren Website angeschaut, die sind auch aus Hamburg. Und die Projekte, von denen ich da gelesen habe, die haben mich alle fasziniert. So, also große Medienunternehmen, ich habe schon immer eine Faszination für Medien. Das wäre auch einer der Gründe, warum ich jetzt einen Podcast habe. Und haben immer viel im Medienbereich gemacht für die Top-Medienmarken und nur so richtig coole Strategieprojekte. Also das ist das, was ich dann immer auf der Website gesehen habe. Ansonsten hatte ich keine Connection zu Skillnet. Und das war so mein Top-Ziel damals. Und da war ich extrem glücklich, als ich dann dort angestellt wurde. Erstmal als Werkstudent tatsächlich.
Ja, sehr spannend. Wie kam es denn dann, wenn das jetzt, was er erzählt, dass das irgendwie einer deiner Top-Arbeitgeber war, wie kam es denn dann, dass du auch deine eigenen Unternehmen gegründet hast, also dass du quasi von deinem Top-Arbeitgeber dich wieder ein bisschen entfernt hast und halt was anderes gemacht hast?
Unternehmertum war schon immer in mir. Das habe ich natürlich auch bei meinem Vater gesehen, wobei ich bei meinem Vater auch sehr viele negative Teile des Unternehmertums gesehen habe. Diesen Druck. Bei ihm war es eben so, er war auf sich selbst gestellt und mich als seine rechte Hand. Da war sehr viel Druck da, da war sehr viel Arbeiten da war wenig Freizeit da, kaum. Aber trotzdem habe ich das so mitbekommen, dieses Unternehmertum. Das hat mich schon immer fasziniert und es hat mich bis heute nicht losgelassen, die Idee, ein Unternehmen zu gründen. Und ich glaube, ein Grund dafür ist, dass es eben ein auch sehr kreativer Prozess ist. Und ich liebe Dinge kreativ zu erschaffen. Und das hast du in der Kunst, das hast du in diversen Designbereichen, aber Unternehmertum für mich ist auch ein hochkreativer Prozess. Das heißt, am Ende hast du gar nichts, da ist nichts. Und dann musst du ein Unternehmen oder darfst du ein Unternehmen schöpfen, kreieren von null auf. Und das ist für mich faszinierend. Und das ist für mich eigentlich die Königsdisziplin in der Wirtschaft.
Ja.
Da, wo nichts ist, etwas zu schaffen. Und deswegen hat mich das nie losgelassen, deswegen habe ich auch das eine oder andere Unternehmen, Startup, gegründet.
Würdest du also jetzt sagen, dass wenn man selber gründen will, dass man eher so auch so eine kreative Veranlagung haben sollte? Also ist das schon wichtig oder ist das eher so ein...
Oh, das ist eine gute Frage. Ich glaube nicht zwingend. Kreativ kann vieles bedeuten. So in meinem Fall tatsächlich, ich bin ein eher klassisch kreativ. Ich mag Design, ich mag Inneneinrichtung, ich mag schöne Bilder. Aber ich glaube, es gibt ganz viele, ich mag Ästhetik. So, es gibt aber, glaube ich, ganz viele sehr erfolgreiche Unternehmer da draußen, die nicht diesen ästhetisch kreativen Charakter haben, für die das aber einfach auch ein Game ist, so ein Unternehmen aufzubauen, die das Analytische daran auch sehr, sehr mögen. Deswegen muss das, glaube ich, kein ausgeprägtes Wesensmerkmal sein, aber man sollte schon Lust drauf haben, etwas zu erschaffen, was an sich natürlich sehr positiv klingt, aber nicht unbedingt für jeden das Richtige ist. Für manche ist es besser, gewisse Strukturen zu haben, die festgelegt sind, die andere festlegen und innerhalb dieser Strukturen zu arbeiten. Und für andere ist das Schönste, was es gibt auf dieser Welt, da wo es gar keine Strukturen gibt, etwas zu schaffen und vielleicht selbst festzulegen, was die Strukturen sind.
Mhm. Würdest du sagen, dass du aus der Zeit sehr viel mitgenommen hast an Learnings irgendwie?
Absolut, absolut. Am Ende, eigentlich kann ich jedem empfehlen, selbst wenn du kein Unternehmer werden möchtest oder erst recht, wenn du irgendwann mal vielleicht die Option in Erwägung ziehen möchtest, zu gründen, irgendein Side-Projekt dir zu nehmen. Für dich ist das jetzt dieser Podcast zum Beispiel, das ist auch ein unternehmerisches Side-Projekt, weil man dort eben so viel lernen kann. Und ich habe unfassbar viel bei meinen Startups gelernt und viele meiner Startups, ich habe sehr viele Dinge gegründet und ausprobiert, waren Side-Projekte. Ja, waren nicht alle Vollzeitthemen für mich, waren ganz viele Side-Projekte, die ich nebenbei gemacht habe. Hab da unfassbar viel gelernt und einer der Gründe, warum ich da so viel gelernt habe, ist, dass du bei so einem Side-Projekt einfach sehr viel ausprobieren kannst. Du musst dir keine Sorgen machen, was sagt mein Chef dazu, was passiert mit dem Kunden hier, der wichtig ist für unsere Firma, wenn ich das und das ausprobiere. Ist einfach ein tolles Spielfeld. Deswegen kann ich das eigentlich nur jedem empfehlen und es macht auch unheimlich viel Spaß.
Also würdest du sagen, so eine Art Learning-by-Doing-Approach ist da genau das Richtige,
absolut,
anstatt Overthinken?
Und, absolut, ja. 100%. Ich habe sehr viel Erfahrung mit Overthinken, zu viel Erfahrung. Deswegen ja, nicht einfach blind reinspringen. Das würde ich auch nicht tun. Beide Extreme sind nicht gut, weil das Ding ist, wenn du ein Unternehmen gründest oder auch nur ein Side-Projekt, selbst wenn es ein Side-Projekt ist, wenn du das durchziehst, wird da ziemlich viel Zeit reingehen. Teilweise schlaflose Nächte. Deswegen sollte man sich schon einmal vorher überlegen, ob das so Sinn macht, ob das etwas ist, das man längerfristig durchziehen möchte oder nicht. Aber auch nicht zu lange nachdenken und schnell ins Machen kommen und dann wirst du schneller, besser merken, was die richtige Stoßrichtung ist, als wenn du zu lange am Reißbrett bist.
Ja, das sind echt sehr, sehr gute Tipps. Ich glaube, das müssen sich wichtig zu Herzen zu nehmen manchmal und drüber nachzudenken. Du hast dich dann ja auch wieder so ein bisschen ins Corporate-Umfeld zurückbegeben mit Microsoft. Erzähl doch mal, was du da genau gemacht hast.
Bei Microsoft und später auch bei Samsung. Bei Microsoft hatte ich eine unfassbar, vielleicht sogar die beste Zeit meiner Angestelltenkarriere. Bei Microsoft hatte ich erstmal die Möglichkeit, nach Berlin zu gehen. Das war für mich schon ein großer Schritt, dann aus Hamburg weg nach Berlin, auch wenn es eigentlich ganz kleiner Schritt ist, aber ich habe dir eben erzählt, wo ich herkomme und diese Familienzugehörigkeit, die mich, ohne dass es einen externen Druck gab, aber ich habe diesen Druck einfach verspürt, bei der Familie zu bleiben. Deswegen war das schon ein Schritt für mich, nach Berlin zu gehen und nicht mehr jeden Tag mit dieser Familie so nah an meiner Familie zu sein, zumindest bei meinen Eltern. Und in Berlin habe ich angefangen, für Microsoft zu arbeiten, die Rolle hieß damals MD, Managing Director / CEO, Microsoft Scale Up. Und Microsoft Scale Up war so das exklusivste Programm, das es bei Microsoft gab, für Startups, die so ein bisschen reifer sind. Also nicht ganz am Anfang stehen, sondern schon ein bisschen reifer sind, schon ein paar Millionen Euro bekommen haben von Investoren. Und das in den Bereichen Cloud-Technologie und AI. Und für diese Startups habe ich von Grund auf ein neues Programm aufgebaut, das denen hilft, erfolgreicher zu sein, mehr Geld von Investoren zu bekommen, ihre Lösungen besser zu verkaufen, auch in Partnerschaft mit Microsoft. Und das war eine unfassbar tolle Zeit. Warum? Weil ich da die Möglichkeit eben auch hatte, etwas von Grund auf aufzubauen. Denn Das geht auch in einem Corporate, in einem Unternehmen, wenn die Rahmenbedingungen stimmen. Dafür musst du nicht zwingend ein eigenes Unternehmen aufbauen. Ich hatte dort die Möglichkeit, dieses Programm mit sehr hohen Freiheitsgraden von Grund auf aufzubauen. Und das war toll. Die Ziele waren sehr ambitioniert. Wir haben in kurzer Zeit sehr viel geschafft. Das hat auch Spaß gemacht. Und was mir besonders gefallen hat, war, das war das erste Mal in meiner Karriere, dass es so ausgeprägt war, das internationale Umfeld. Das ist etwas, das ich nur jedem da draußen empfehlen kann, gerade in den ersten Jahren der Karriere, sich ein Umfeld zu suchen, das möglichst international ist. Das heißt, bei mir, ich habe reported, sagt man. Das heißt, mein Chef saß in den USA, in Redmond, Seattle, wo das Headquarter von Microsoft ist. Das heißt, mein Chef saß da und unsere Teams waren verstreut auf der ganzen Welt, in den USA. Ich hatte Kollegen, mit denen wir viel gemacht haben in Tel Aviv. Ich hatte Kollegen in China, Beijing, Australien, überall auf der Welt. Und das war so unfassbar bereichernd, diese verschiedenen Menschen kennenzulernen, dadurch deren Kulturen kennenzulernen, mit diesen verschiedenen Menschen zusammenzuarbeiten, kann ich nur jedem empfehlen.
Ja, es klingt echt super spannend. Also es ist ja immer cool, irgendwie ja, verschiedene Perspektiven mal kennenzulernen. Wie würdest du denn sagen, hat sich dieser Gründungsprozess unterschieden von dem von deinen eigenen Gründungen davor? Also wie sieht das
ja,
da aus?
Ja, das ist eine super Frage. Er hat sich einmal dadurch unterschieden, dass ich schon mit einer Brand arbeiten konnte, die schon da war. Und die war nicht nur da, die Brand Microsoft, sondern das war damals auch schon eine der besten Brands, Technologiebrands der Welt. Und das ist natürlich schon ein erheblicher Unterschied, wenn du Termine bekommen möchtest. Egal ob jetzt mit Gründern, mit wichtigen Menschen, für die wichtig sind für die Ziele, die du erreichen möchtest. Ob du daran mit der Visitenkarte Microsoft kommst oder mit einem Namen, den noch nie jemand gehört hat. Ja, das heißt, du hast diesen, bei uns sagt man auch gerne im Englischen, den Leverage, diese Stärke, diese Macht einer Marke, die du für dich nutzen kannst. Das ist ein erheblicher Unterschied. Die kennen dich alle. Und damit kommen auch Ressourcen. Also wir hatten Ressourcen, mit denen wir arbeiten konnten. Da war ordentlich Geld da, mit dem ich arbeiten konnte. Damit einher geht auch Sicherheit, auch ganz wichtig. Ne? Also das Unternehmertum finde ich toll. Das ist für mich eigentlich, wie ich schon sagte, die Königsdisziplin in der Wirtschaft. Es wird aber oft auch glorifiziert, weil man hört oft von den tollen Erfolgsbeispielen, von dem nächsten Unicorn. Aber die meisten Gründungen klappen am Ende nicht. Und selbst bei den Unicorns liegen bis zu dem Unicorn-Dasein oft Jahre mit sehr viel Stress, mit schlaflosen Nächten, mit Depressionen oft sogar. Und diese Unsicherheit, die hatte ich halt bei der Microsoft nicht in der Form. Da wusste ich, da kriege ich jeden Monat meinen guten Gehaltscheck, was du als Gründer gerade am Anfang nicht hast. Also weder einen guten, noch hast du oft die Sicherheit. Oft weißt du nicht, ob du den nächsten Monat überleben kannst. So, das heißt, ich hatte dort die Sicherheit, finanzielle Sicherheit. Ich hatte eine tolle Brand, ich hatte Ressourcen. Und das ist schon ein großer Unterschied. So, auf der anderen Seite steht aber auch, ich hatte hohe Freiheitsgrade. Ja, aber am Ende ist es ein Corporate. Das heißt, da gibt es schon feste Regeln. Da kannst du auch nicht komplett machen, was du möchtest. Da gibt es Reporting-Linien. Das heißt, da sind Menschen über dir, die geben dir diese Geld- und Freiheitsgrade, weil sie Ziele erreichen wollen, weil Microsoft Ziele erreichen möchte. Das heißt, da hast du diese Abhängigkeit von diesen Menschen und bist eben nicht ganz frei und musst dich dann auch an Dinge halten wie, hey, ich hätte lieber einen Apple-Computer, ich hätte lieber ein MacBook gehabt. Ging aber nicht, ich musste so ein Microsoft Surface-Dingens benutzen. Ich war sehr rebellisch bei dem Handy. Bei meiner Handywahl, da hätte ich auch so ein Microsoft-Ding von damals nutzen müssen. Ich habe ein iPhone benutzt, das darf man gar nicht laut sagen. So, aber das sind so Sachen, an die muss man sich dann halten. Ich hätte lieber Gmail benutzt, ich musste aber Outlook benutzen. Ich musste Zoom, ich hätte gerne damals irgendwie, was war das ein paar Jährchen her, Zoom glaube ich, lieber benutzt. Ich musste dann Microsoft Teams benutzen, falls das damals schon Teams heißt, weiß ich gar nicht mehr. So, das heißt, da musst du dich schon an gewisse Regeln halten. Und was auch ganz wichtig ist, ich hatte ein tolles Management über mir in Redmond. Ganz toll. Aber sowas kann dann auch sehr schnell wechseln. In Corporates wechseln Menschen. Das ist nicht beständig. Und es hängt sehr viel davon ab, wer dein Manager ist. Deswegen Weiterer Tipp, ganz wichtig, mindestens genauso wichtig wie für welches Unternehmen arbeitest du, ist für wen arbeitest du, wer ist dein Manager. Der ist die Person, mit dem oder der du vielleicht täglich zusammenarbeiten wirst. Und beim Corporate kannst du reinkommen und sagen, wow, das ist aber ein cooler Manager, für den oder die möchte ich gerne arbeiten. Und dann tust du das und dann ist die oder der vielleicht irgendwann nicht mehr da. Und dann kommt jemand und dann kann die Erfahrung, die du hast in diesem Unternehmen, von einem Tag auf den anderen eine komplett andere sein.
Ja, ja.
Es gibt auch diesen Spruch, Menschen kommen fürs Unternehmen, glaube ich, aber gehen wegen des Managers.
Ja. Wie würdest du denn sagen, dass sich die Motivation ändert? Wenn du jetzt was aufbaust, wenn es dein eigenes Unternehmen ist, ist es ja, sagen ja viele immer, es ist so quasi wie ein Baby. Das ist das eigene Baby, was man irgendwie großzieht. Wenn man das jetzt auf einmal quasi nicht mehr für sich selber, also nicht mehr für sich selber in der Art macht, sondern halt eben für Microsoft in dem Fall. Wie unterscheidet sich dann die Motivation, die eigene?
Es kommt sicherlich sehr auf einen selbst an und was einen motiviert, weil Motivation ist vielschichtig. Jemand kann genauso, also der eine kann sehr viel Motivation rausholen aus der Tatsache, dass etwas mir gehört, das Unternehmen mir gehört. Jemand anderes kann genauso viel Motivation rausbekommen aus der Karrierechance, die er oder sie bei Microsoft hat. Deswegen kommt es, glaube ich, sehr stark auf dein eigenes persönliches Profil an. Und das herauszufinden, das ist gar nicht mal so trivial. Manche, glaube ich, finden das nie raus. Für manche dauert das sehr, sehr lange, sehr viele Jahre, bis sie auch, was treibt mich eigentlich an? Und deswegen kann ich eben nur empfehlen, schon früh die Fühler zu trainieren, schon früh darauf zu achten, was sind jetzt die Momente, wo ich fühle, das macht mir richtig Spaß, das motiviert mich und was nicht. Was motiviert mich intrinsisch und was nicht. Und wie gesagt, für den einen ist es die Tatsache, hey, das ist meins, aber für den anderen kann das auch Stress bedeuten, das ist meins. Und dann der andere funktioniert vielleicht besser, wenn er weiß, es geht jetzt nicht um mein existenzielles Baby, es geht nicht um mein Baby, es ist das Baby eines anderen. Und ich habe hier bequem die Möglichkeit, irgendwie zu wachsen, meine Karriereziele zu erreichen. Deswegen ist das sehr, sehr individuell.
Ja. Woher kam denn dann deine Motivation, von Microsoft wegzugehen und zu Samsung Next Ventures da zu gehen?
Das war jetzt ganz konkret. Da kamen ein, zwei Sachen zusammen. Erstens war das, was ich bei Microsoft gemacht habe, das war von Anfang an auf Zeit angelegt. Das war nichts, was man, die haben auch jemanden gesucht, der sehr unternehmerisch ist, der dieses Programm aufbaut und dann gar nicht das Ziel hat, das jetzt 3, 4, 5 Jahre zu machen. Die Zeit, das war eher auf 2 Jahre angelegt. Das war so ein bisschen die Zielsetzung und ich bin dann knapp 2,5 geblieben. Ich bin sogar ein bisschen länger geblieben. Das heißt, es war von Anfang an das Ziel, weil das dann irgendwann, nachdem ich es aufgebaut habe, sehr repetitiv wurde. Es war dann immer dasselbe und das hat mich dann nicht mehr so doll gereizt. Das war das eine. Das andere ist bei Microsoft, ich war schon immer fasziniert vom Investieren in Unternehmen. Und bei Microsoft haben wir selbst nicht investiert. Wir haben zusammengearbeitet mit Startups. Und danach sind die dann ihren Weg gegangen und das ist schon so ein bisschen unbefriedigend. Du hilfst denen dann in dieser Phase, wenn du mit denen zusammenarbeitest, sind oft 6 sehr intensive Monate und danach gehen sie weiter und dann arbeitest du mit den nächsten Startups zusammen. Bei Samsung hatte ich die Möglichkeit zu investieren, Geld zu investieren und damit bist du dann auch nochmal viel längerfristig mit den Startups verbandelt. Und die Position, das war auch eine sehr spannende, die Leitung von Samsung Next Ventures, das ist einer der Venture-Fonds, Investment-Fonds von Samsung für Europa. Und das war auch vom Level, vom Karriere- und Senioritätslevel her nochmal ein Sprung nach vorne.
Ja, was würdest du denn da sagen, war deine coolste Investition, die du da gemacht hast?
Bei Samsung bin ich gekommen fürs Investieren, so jetzt so eine typische Corporate-Geschichte. Bin ich gekommen, um zu investieren. Und dann ist eine Sache passiert, die sich Corona nennt. Dann kam Corona. Und wir bei Samsung, wir brauchten damals einen sogenannten Capital Call vom Headquarter. Samsungs Headquarter ist in Südkorea. Und Capital Call heißt, wir brauchten Geld vom Headquarter, vom Hauptquartier, um investieren zu können. Dann kam Corona. Und Corona hieß für Samsung, wie viele andere Konzerne da draußen, Stress, Probleme, finanzielle Einbußen. Und in der Regel sind in solchen stressigen Zeiten, wenn es finanziell schwierig wird, die ersten Dinge, die gekürzt werden, sind dann so die Innovationsthemen. Mit anderen Worten, man hat uns kein Geld gegeben, kein neues Geld gegeben. Und deswegen hatten wir nicht die Möglichkeit zu investieren. Und auch das sind Dinge, die passieren können in einem Corporate. Das heißt, du gehst dahin, wie in meinem Fall, um investieren zu können, konnte ich aber nicht. Wir haben ein paar sogenannte Follow-on-Runden gemacht. Das heißt, Investments, die wir schon hatten, die dann nochmal neues Geld brauchten, denen Geld gegeben. Wir konnten aber kein neues Investment machen. Wir haben aber an sehr vielen coolen Themen gearbeitet. Ja. Also was ich dann gemacht habe, ist, ich habe geleitet global unsere Focus Area, unseren Fokusbereich, der sich MediaTek nannte. Auch da wieder so meine die habe ich mir selbst geschnappt. Ich begeistere mich für Medien und ich möchte diesen Bereich leiten und habe da dann sehr früh unseren Fokus auf, wir haben es damals Synthetic Media genannt. Heute heißt es Gen AI, Generative AI. Da gab es LLMs, ChatGPT und sowas, das gab es damals noch gar nicht. Das war dann so mein Erfolg, dass ich sehr früh gesagt habe, das wird was Großes. Und das war so 2018. Das wird ein sehr, sehr großes Thema. Und da haben wir einen Fokusbereich aufgemacht und dann haben wir da sehr viel Research gemacht zu, was passiert da eigentlich, was kommt da und was für Unternehmen gibt es da, und sind da auf Unternehmen gestoßen, die damals noch kaum jemand kannte, wie Synthesia zum Beispiel, was jetzt eines der größten, bekanntesten, erfolgreichsten Gen-AI-Startups da draußen ist. So eines der Startups, das sehr früh damit angefangen hat, dass du deinen eigenen digitalen Avatar bauen konntest. Ja, dann machst du da einmal so ein kleines Video und dann kannst du danach Videos erstellen, ohne dass du vor die Kamera musst, die dann genauso aussehen wie du, also ein Avatar, der so aussieht wie du und spricht wie du. So, das haben die damals gemacht, das sind sehr erfolgreich. Und da hätte ich sehr gerne, das ist zum Beispiel sehr frustrierend gewesen, die habe ich sehr früh gefunden, da hätte ich sehr gerne früh investiert und das wäre auch ein sehr, sehr erfolgreiches Investment jetzt gewesen, konnte ich aber nicht. Aus Gründen, die nicht bei mir liegen. Und das ist etwas sehr Frustrierendes. Wenn du etwas machen möchtest in einem Corporate und weißt eigentlich, das ist genau das Richtige, aber du darfst nicht. Weil es eine Regel gibt oder weil es kein Geld gibt.
Ja.
Oder dein Manager es nicht will.
War das dann der Auslöser, warum du dich jetzt in den letzten Jahren wieder komplett selbstständig gemacht hast?
Generell war nicht nur das, aber generell ist für mich einer der größten Vorteile der Selbstständigkeit ganz klar die Unabhängigkeit, dass du tatsächlich selbst entscheiden kannst, was du machen möchtest, wobei auch da gibt es Einschränkungen. Als Selbstständiger hast du vielleicht Kunden, hast du vielleicht keinen Chef, aber hast du Kunden und du willst Geld von denen, da musst du auch abliefern. Trotzdem ist das für mich schon ein großer Vorteil, selbst kreativ drüber nachdenken zu können, wie gestalte ich meine Unternehmung und dann morgen das umzusetzen, was ich entschieden habe und das nicht noch mit jemandem abstimmen zu müssen.
Würdest du sagen, dass da dann auch deine Definition von deinem eigenen Erfolg herkommt, von dieser Unabhängigkeit, Selbstständigkeit?
Nee, das würde ich nicht sagen. Also ich habe lang genug abhängig gearbeitet. Und auch jetzt, ich war bis Mai, habe ich einen Fonds gemanagt als Partner, der das aufgebaut hat. Aber auch da war ich bist nicht komplett unabhängig. Du bist dann abhängig von Investoren, von Partnern. Du musst Dinge abstimmen. Deswegen ist das für mich jetzt nicht das entscheidende Kriterium. Es ist ein großer Vorteil für mich.
Ja. Und jetzt machst du ja aktuell, verschiedene Sachen. Mhm. Du hilfst ja unter anderem Leuten, ihre eigene Personal Brand aufzubauen. Mhm. Was kann ich mir darunter vorstellen? Was ist eigentlich eine Personal Brand?
Das ist eine ausgezeichnete Frage. Jeder Mensch hat eine Personal Brand. Das wird manchmal so ein bisschen falsch verstanden. Wenn man hört so Personal Brand aufbauen, dann denken viele oft, da geht es jetzt um künstliche Selbstdarstellung. Aber jeder Mensch hat eine Personal Brand. Du hast auch eine Personal Brand. Wenn ich Freunde von dir jetzt fragen würde, ohne dass du dabei bist, was denkst du, wenn du über Clara nachdenkst? Wie ist sie? So, beschreib mal. Dann werden die deren Interpretation, deren Wahrnehmung deiner Personal Brand wiedergeben. Das heißt, auch der Arbeiter am Fließband hat eine Personal Brand. Am Ende ist eine Personal Brand das, was andere mit dir assoziieren. Das heißt, wenn du die Kollegen von dem Fließbandarbeiter fragst, wie ist denn der? der so, was denkst, was kommt dir in den Kopf, wenn du über ihn nachdenkst, Assoziationen, die du hast, und dann sagen die vielleicht, der ist totaler vertrauenswürdiger Typ, der ist ein harter Arbeiter, der ist witzig, dann ist das, sind das die Attribute, die seine Personal Brand ausmachen. Am Ende ist es genauso wie mit einer Company Brand. Ja, also was kommt dir in den Sinn, wenn du über Coca-Cola nachdenkst? Hast du sofort was Rotes im Sinn, ja. Denkst du vielleicht sogar an Weihnachtsmänner, wenn du so ein bisschen die Geschichte dahinter kennst. Und so ist es auch mit einer Personal Brand. Und ich glaube sehr stark daran, dass die Personal Brand einer der wichtigsten Werttreiber von Karrieren zukünftig sein wird. Gerade in einer Welt, wo wir jetzt schon sehen, was passiert durch KI und Content-Generation durch KI. Ja, also was ich so ein bisschen auch bei Instagram, wo es jetzt immer mehr KI-Avatare gibt, wo du schon nicht mehr sicher bist, ist das jetzt wirklich ein Mensch, dem ich da folge oder nicht. Und bei LinkedIn sehen wir das ja auch tagtäglich, dass da sehr viel Content inzwischen stattfindet, wo du sofort merkst, wenn du dich ein bisschen auskennst, das hat jetzt eine KI geschrieben. Was macht denn da dann noch den Unterschied zukünftig, wenn Roboter, Bots unsere Texte schreiben? Und ich glaube fest, dass was den Unterschied ausmachen wird, wird unsere Persönlichkeit sein. Aber dafür, um diesen Unterschied zu machen, müssen die Leute auch wissen, was deine Persönlichkeit ist. Und in der Arbeit ich arbeite aktuell ausschließlich mit CEOs zusammen, was Personal Branding angeht, ich spreche von Executive Branding, geht es ganz stark darum, erstmal zu definieren, wer bist du eigentlich, ganz authentisch, weil den Fehler, den viele machen, ist, dass sie dann versuchen, irgendeine Personal Brand zu kreieren, die sie aber gar nicht sind, sondern sehr künstlich. Deswegen muss man erstmal Verständnis dafür bekommen, wer bist du eigentlich? Was ist deine Story? Wo kommst du her? Was sind deine Überzeugungen? Was glaubst du nicht? Um dann zu gucken, wie schaffst du es? Oder wo ist der Überlappungsbereich mit deinen Karrierezielen, mit deinem Unternehmen? Und wie schaffst du das nun so nach außen zu transportieren, dass die Menschen da draußen einen besseren Eindruck von dir gewinnen, von dir als Persönlichkeit? Und ganz wichtig, das ist am Ende eines der Ziele, dir Vertrauen aufbauen. Vertrauen ist ganz wichtig für alles im Business, aber auch im Privatleben. Es geht auch ganz viel darum, mit einer Personal Brand Vertrauen zu schaffen. Denn je mehr Menschen dir vertrauen als Mensch, und dazu gehört auch, dass sie dich kennen, dass sie die Facetten deiner Persönlichkeit kennen, desto wahrscheinlicher ist es, dass sie Geschäfte mit dir machen werden.
Ja, du hast jetzt ja gerade gesagt, dass deine Kunden ja CEOs sind oder ausschließlich CEOs sind. Was würdest du denn jetzt aber für Tipps geben einem Studenten, jemand, der gerade die ersten Karriereerfahrungen macht? Was würdest du für Tipps geben, um die Personal Brand aufzubauen?
Erstmal überleg, wer bist du eigentlich? Was ist deine Geschichte? Wo kommst du her? Wie bist du aufgewachsen? Was hat dich geprägt in deinen ersten 20 Jahren? Denk darüber nach, was sind deine Interessen? Was ist deine Passion? Und dann ist ja auch so ein bisschen die Frage, was sind deine Ziele? Also das ist auch schon mal ein Fehler, den die meisten machen, dass sie sich nicht einmal hinsetzen, was ist eigentlich mein Ziel? Ist mein Ziel, auch mit der Personal Brand, was möchte ich damit erreichen? Möchte ich zum Beispiel attraktiver für Arbeitgeber werden? Möchte ich damit attraktiver für eine bestimmte Art von Arbeitgebern zu werden? Möchte ich am Ende bei BCG, McKinsey landen? Möchte ich vielleicht eher in einem coolen Startup landen und da zum Beispiel Founder Associate, eine ganz tolle Rolle, die ich in der Regel vielen empfehlen kann, möchte ich so etwas machen. Weil ansonsten, wenn du kein Ziel hast, dann ist das so ein bisschen random. So, wenn du kein Ziel hast, kannst du das Ziel auch nicht erreichen, relativ offensichtlich. Deswegen erstmal anfangen mit dem Ziel. Was möchtest du damit eigentlich erreichen? Kann ja auch sein, dass du sagst, mein Ziel ist einfach, mein Hobby auszuleben und da irgendwie Follower zu gewinnen für mein ganz spezielles Hobby und Spaß zu haben mit, weil es ist auch cool, eine Community um sich hat, kann ich auch eine Community aufgebaut für Menschen mit Migrationshintergrund, die heißt Two Hearts. Das ist auch eine super schöne Sache. Auch wenn sie mir geschäftlich nicht helfen würde, ist das eine schöne Sache. Wenn das dein Ziel ist, ist total okay. Also das Ziel muss ja nicht sein, damit Geld zu machen. Aber wenn jetzt zum Beispiel dein Ziel ist, und es geht ja hier auch viel um Karriere bei dir, wenn dein Ziel ist, bessere Chancen zum Beispiel mit deiner Karriere zu haben, du vielleicht sogar schon eine Ahnung hast, in welche Richtung es gehen könnte und dich da positionieren möchtest, dann musst du rausfinden, was ist so der Überlappungsbereich deiner Persönlichkeit, deiner Interessen mit den Dingen, die dann relevant wären für einen Arbeitgeber in dem Fall. irgendwann. Und dann fängst du klein an. Dann fängst du an, dann musst du, also dann ist eine der nächsten Aufgaben, was ist deine Plattform? Wenn es um Karriere geht, ist es, wenn du damit Arbeitgeber erreichen möchtest, ist es heute LinkedIn. Ja, und das, glaube ich, könnte eine ganz coole Chance sein, weil heute sehe ich bei LinkedIn wenig, nicht so viele Menschen so in deinem Alter, die vielleicht noch ganz am Anfang stehen, die vielleicht aus ihrer Perspektive berichten, weil ich glaube, dass es da schon genug Empfänger gibt, für die das spannend sein könnte. Und dann fängst du an, Content zu schreiben, der zu diesem Überlappungsbereich passt von wer bist du, was sind deine Interessen und was könnte für einen Arbeitgeber irgendwann mal relevant sein. Der Überlappungsbereich ist wichtig, weil wenn du gerne reitest, dann hilft dir das nicht unbedingt für den Job bei einer Investmentbank. Nicht unbedingt. Es könnte vielleicht helfen, wenn dann der Manager, mit dem, vielleicht hast du dann einen Manager, mit dem du unbedingt zusammenarbeiten möchtest und der interessiert sich für Reiten. Okay, das könnte dann vielleicht der Link sein, aber normalerweise nicht. Das heißt, du musst den Überlappungsbereich finden von dir, deinen Interessen und was würde mir helfen, für diesen Arbeitgeber relevant zu sein. Und dann, also Content schreiben, dein Profil schärfen, ja, also das LinkedIn-Profil, ich habe gerade vorgestern habe ich einen Pitch-Roast gemacht, das heißt live bei einem Event habe ich Pitch-Decks von Startups geroastet. Da habe ich einmal auseinandergenommen. Und was ich aber als erstes gemacht habe, das wussten die Gründer nicht, dass das kommt, ist, ich habe mir erst deren LinkedIn-Profil angeschaut, weil ich gesagt habe, als Investor, ihr fokussiert euch alle immer so auf eure Pitch-Decks, da gucke ich auch drauf, aber oft gucke ich vorher noch auf euer LinkedIn-Profil. Und die meisten LinkedIn-Profile sind, also der Gründer dort war nicht optimiert. Ja, das heißt, fangen wir an, das ist die wichtigste Visitenkarte, die du hast in deinem Leben. Ich habe jetzt schon seit Jahren keine Visitenkarten mehr, keine physischen Visitenkarten mehr, das ist LinkedIn. Das fängt da erstmal an. Wie reflektiert dein LinkedIn-Profil deine Personal Brand? Das, was dich ausmacht, deine Interessen. Zum Beispiel bei mir jetzt so ein kleines Beispiel, das ein bisschen Einblick in die Persönlichkeit gibt. Vielleicht gar nicht an der Stelle direkt ein Business Value hat, aber es geht auch darum, Akzente zu setzen. Es geht jetzt nicht darum, dass du nur 100% immer Business-relevanten Content schreibst. So, zum Beispiel kannst du dir sagen, hey, ich will 70% soll irgendwie businessrelevant sein. Ich interessiere mich total für KI in Marketing und das ist auch der Job, den ich mal machen möchte. 70% der Sachen, die ich schreibe, sind KI in Marketing relevant. Und dann mache ich aber mal hier so 10%, 15%, whatever, Dinge, die so ein bisschen Einblick in meine Personality geben. Und bei mir wirst du zum Beispiel auf meinem LinkedIn-Profil ganz unten finden, da steht dabei bei, ich glaube, Volunteers oder irgendwie sowas, steht dann, dass ich Fenerbahce Istanbul-Fan bin, seit meiner Geburt, für alle, die es nicht kennen, der beste Fußballverein in der Türkei. Es kann keinen anderen geben, das habe ich so mitbekommen von meinem Opa, von meinem Vater. Und da steht dann, dass ich fanatischer Fan bin. So, das gibt einfach nochmal so ein bisschen, und mich haben schon viele darauf angesprochen, die das gelesen haben. Das hat Es ist einfach ein Diskussionspunkt, über den man dann sprechen kann. Der connectet auch gerade so ein Thema Fußball. Habe ich so einen kleinen Einblick. 90% meines LinkedIn-Profils ist ganz klar, ist Business, Business, Business. Und dann kommt aber so ein kleiner Einblick eins meiner größten Hobbys. So, das heißt, nochmal Step zurück, um abzurunden. Stell sicher in dem Fall, wenn du Karriere zählst, dass dein LinkedIn-Profil deine Personal Brand widerspiegelt. Und dann konsistent Content produzieren. Das ist wichtig. Konsistenz ist ganz, ganz wichtig. Und wenn du dann dieses Karriereziel hast, ist es eine tolle Möglichkeit, sich von anderen Wettbewerbern, sage ich, weil am Ende sind es andere Wettbewerber um denselben Job, zu differenzieren, weil ich als jemand, der dann einstellt, ich schaue definitiv sehr früh auf das LinkedIn-Profil. Und da siehst du ja dann eben die ganze Historie über, was hat der Mensch geschrieben. Und wenn du dann jetzt schon anfängst als Studentin, und dann in 2-3 Jahren deinen Traumjob haben möchtest, dann wird da ein Hiring Manager sitzen, jemand, der dich potenziell einstellen könnte, der geht auf dein LinkedIn-Profil und sieht da, okay, Clara postet hier seit 2-3 Jahren über Marketing, KI im Marketing. Die hat schon so früh angefangen. Das ist ja der totale Nerd in dem Bereich. Das ist ein extremer Pluspunkt. Hat dich ja nämlich keiner zu gezwungen. Das ist ja das Schöne. Irgendwie Schulnoten, ja, schön und gut, da sitzt eh keiner mehr für, aber das musst du ja auch alles dann machen. Du musst diese Hausaufgaben, die Arbeiten schreiben, das Abi musst du machen. Dich zwingt ja keiner dazu, das zu machen. Das heißt, was zeigt das? Das zeigt eine harte Motivation für das Thema. Und wenn du das auch noch konsistent über einen längeren Zeitraum machst, da gibt es kein Fragezeichen, warum du das machst. Du machst das, weil du da richtig Bock drauf hast.
Ja.
Das ist ein ganz starkes Signal.
Was würdest du denn sagen, ist das absolute No-Go, was du niemals auf einem LinkedIn-Profil irgendwie sehen würdest, wollen würdest so?
Was ich nicht sehen wollen würde, ja, zu, also ich persönlich mag nicht zu viel persönlich. Also jetzt so Hochzeitsanfrage habe ich gestern wieder gesehen. So, das hat da nichts zu suchen. Na, mach das bei TikTok, mach das bei Instagram oder sonst was. Und alles, was ich einfach, also zu politisch bin ich jetzt auch kein Fan von und schon gar nicht, wenn es irgendwie eine schwierige Ecke geht, aneckend. Und na klar, also alles, was sich nicht gehört. Alles, was du nicht tun sollst, also wo du sagen würdest, wenn jetzt hier jemand am Tisch sitzt und der das sagt oder macht, dann sollte man das auch nicht bei LinkedIn machen. Keine Menschen angreifen, nicht, keine Hetze, Menschen nicht verurteilen für wo sie herkommen, wie sie aussehen. Das sind so die offensichtlichen Dinge.
Ja, ja. Das andere, was du ja heute noch machst, ist, dass du Gründerinnen und Gründern hilfst, Fundraising zu bekommen. Wie sieht sowas denn aus? Wie kriegt man Fundraising? Was heißt das eigentlich alles?
Wie kriegt man Geld von Investoren? Das ist ein sehr mehrdimensionales Thema. Erstmal, muss ich da vorab sagen, muss das nicht unbedingt was Erstrebenswertes sein. Ja, viele, bei mir war es genauso als Gründer damals. Das war so für mich Geld von Venture Capitals, von Risikokapitalgebern. Das war so ein großes Ziel. Heute, da wo es geht, würde ich ein Unternehmen auch eher aufbauen, das nicht auf Investoren angewiesen ist. Weil auch Investoren reinzuholen kommt mit Risiken. Ja, hast du dann eben andere Leute, die auch mitsprechen wollen. Mit denen du sehr lange, das ist anders als bei einem Job, wo du dann vielleicht sagst, okay, jetzt gefällt mir das nicht, jetzt kündige ich nach einem Jahr. Das geht nicht so einfach bei Startups. Also oft ist das so, dass Investoren und Gründer 10 Jahre gerne mal zusammenarbeiten. Das ist krass. Das ist länger als sehr viele Ehen da draußen. Deswegen sollte man sich schon sehr sicher sein, dass man diesen Weg gehen möchte. Und man kann heute besser denn je, es war damals noch nicht so, es war damals, als ich, also auch so den 2000er angefangen habe zu gründen, war alles sehr, sehr teuer. Da musste ich mir schon überlegen, wie lasse ich diese Website bauen, wo hoste ich die, wie bezahle ich das. Das ist alles so günstig geworden und mit AI kannst du so viel jetzt schon selbst bauen an Apps, wenn du es wirklich möchtest, dass du schon die Möglichkeiten hast, viel mehr als früher Unternehmen aufzubauen, ohne externes Geld zu bekommen. Was musst du heute tun, um Investoren für dich zu begeistern? Sehr viele Dinge. Du musst idealerweise schon mal einen ersten Proof zeigen. Eben weil es einfacher geworden ist, einen ersten Proof zu zeigen ohne Geld. Das heißt, was ganz schwer ist heute, was früher mal anders war, ist, ich habe eine Idee, gib mir Geld. Was heute definitiv besser funktioniert, ist, ich habe eine Idee und das habe ich hier schon mal gebastelt und gemacht und guck mal, hier sind schon 100 Nutzer, die das nutzen und die sagen das und das und die nutzen das vielleicht täglich und jetzt, um das richtig groß zu machen, brauche ich dein Geld. Ja, deswegen, auch für dich kann ich nur jedem empfehlen, Gründer, auch für dich selbst, tu so viel du kannst, um deine Idee zu validieren, bevor du Geld reinholst von externen. Aber auch idealerweise, bevor du selbst anfängst, etwas aufzubauen. Ich habe schon so viel schwachsinnige Sachen umgesetzt und dann sehr viel Zeit investiert, verschwendet am Ende, weil ich am Anfang nicht die Ideen validiert habe. Weil ich dachte, oh, geniale Idee, brauche ich jetzt niemanden fragen. Außerdem, wenn ich jemanden frage, gibt es ja die Möglichkeit, dass der oder die sagen könnte, dass das nicht so eine gute Idee ist. Habe ich Angst vor. Also mache ich es nicht. Und dann laufe ich einfach rum in meiner Garage, bastel da rum 2 Jahre und dann gehe ich raus und merke, shit, hat eigentlich gar keiner Bedarf an dieser Idee oder diesem Produkt. Deswegen am Anfang, egal ob ihr mit Investoren zusammenarbeitet oder nicht, arbeiten wollt oder nicht, validiert eure Idee. Geht raus, sprecht mit potenziellen Kunden. Erfahrt mehr darüber, was die wirklich denken. Weil du hast nur eine Hypothese darüber. Du denkst, die könnten das denken und brauchen. Fragt sie einfach. Fragt sie, ob sie dafür Geld ausgeben würden. Validiert die. Es gibt so viele Ideen, so viele Möglichkeiten, Dinge zu validieren. Eine ganz einfache ist zum Beispiel, bevor du irgendeine Software bastelst, ein Programm bastelst, baue einfach eine Landingpage. Kann heute jeder mit AI. Einfach eine Website, das so tut, als gäbe es das Produkt schon und dann mit einem Kontaktformular und dann guckst du mal, ob du Leute drauf bekommst. Weil das ist vielleicht eine der Top 1-2 Sachen, an denen ich gescheitert bin, bei den Startups, die nicht funktioniert haben. Dass ich vielleicht sogar ein gutes Produkt hatte. Also entweder ich hatte ein Produkt, das keiner brauchte, oder ich hatte ein gutes Produkt und habe es dann nicht geschafft, dass Leute da hinkommen. Das ist heute schwieriger denn je. Weil es ist so viel los da draußen, so viele Produkte, so viele Lösungen, so viele Apps. Ganz schwer, jemanden drauf zu bekommen. Das heißt, dass du erstmal klärst, Schaffst du das überhaupt, bevor du irgendwie weitermachst? Und das sind Dinge, die für die Investorensuche auch sehr, sehr wichtig sind. Und am Ende, könnte ich jetzt eine Stunde erzählen, wir haben glaube ich nicht so viel Zeit über Fundraising, ist glaube ich auch noch ganz wichtig zu sagen, dass am Anfang dann doch Investoren zu so einem frühen Zeitpunkt, es geht darum, wir sprechen jetzt über das erste Geld, in dich investieren als Gründerinnen und Gründer. Weil die wissen, dass es Gründen zu einem frühen Zeitpunkt ist mit so viel Unsicherheit verbunden. Es ist so unklar, was es wird. Ja, also viele starten mit Idee A, am Ende wird es Idee B im Laufe des Prozesses. Die investieren vor allen Dingen in dich. Deswegen geht es darum, Vertrauen aufzubauen. Und jetzt schließen wir den Kreis vielleicht, indem wir nochmal aufs Personal Branding zurückgehen. Wenn du jetzt, aber ich war vorhin bei dem Beispiel KI im Marketing. Aber du willst irgendeine Softwarelösung in dem Bereich bauen. Wenn ein Investor, du gehst dann dahin als vielleicht junge 25-Jährige und schlägst bei dem Investor auf und hast noch keinen Proofpoint, dass du ein Unternehmer aufbauen kannst. Woher denn? Und der geht dann auf dein LinkedIn-Profil, das ist das, was ich, sag, was ich machen würde, und der sieht dann, oh, seit 2-3 Jahren beschäftigt die sich ja mit dem Thema. Die ist da ja richtig tief drin. Die hat richtig Motivation. Dann hilft das auch, den Investor zu gewinnen.
Das sind ein paar wirklich super Tipps, also die wirklich auch sehr relevant sind jetzt für jemanden wie mich oder vielleicht Zuhörer, die halt eben jetzt gerade am Anfang ihrer Karriere stehen. Deswegen vielen Dank. Um jetzt so zum Abschluss zu kommen, was sind denn 3 Tipps, die du deinem 18-jährigen Ich geben würdest?
Geh raus aus deiner Komfortzone. Das ist ganz klar der Nummer 1-Tipp. Es ist sehr, sehr einfach, in der Komfortzone zu bleiben und geh raus aus deiner Komfortzone, auch regional. Es ist einfacher, zu Hause zu bleiben. Geh raus. Also, ich habe so viele Freunde, die rausgegangen sind. Das war mit einer der besten Zeiten meines Lebens, die das gesagt haben. Also, geh raus. Schau dir an, welche Möglichkeiten es gibt, wenn deine Eltern dich nicht finanziell unterstützen können. An Stipendien etc. Es gibt so viel. Raus aus der Komfortzone. Ganz klar Nummer 1. Nummer 2 habe ich vorhin schon gesagt. Such dir, wenn es geht, internationale Umfelder, in denen du arbeitest. Und dabei, ganz wichtig, schau, mit wem du arbeiten wirst. Das ist mindestens, wenn nicht noch wichtiger, als das Unternehmen, in dem du arbeiten wirst. Weil in jedem Unternehmen gibt es quasi Subgruppen und Subgruppen und Subgruppen. Je größer das Unternehmen, desto mehr Subgruppen gibt es. Und wenn du bei Microsoft, also kann heute jemand bei Microsoft arbeiten und sagen, das ist der geilste Arbeitgeber der Welt, während ein Freund von dem auch bei Microsoft arbeitet und sagt, ich bin hier komplett unglücklich. Ein Grund dafür, es kann verschiedene Gründe haben, aber ein Grund dafür kann sein, dass die in unterschiedlichen Teams mit unterschiedlichen Managern unterwegs sind. Deswegen schau dir das an. Und dann, das ist jetzt kein Tipp an mich als 18-Jährigen unbedingt direkt, oder schon so ein bisschen, aber ich möchte es einfach jedem auf den Weg geben hier, weil es so wichtig ist, und zwar sowohl für Fundraising als auch für Jobinterviews. Eine Sache, die ist so einfach, wenn ihr die gut macht, die macht so einen großen Unterschied. Stellt Fragen. Die besten Kandidaten, genauso wie die besten Gründer, sitzen nicht in einem Jobinterview oder in einem Fundraising-Gespräch und beantworten nur Fragen. Die besten Kandidaten und Gründer stellen Fragen. Das heißt, jedes Mal, bevor ihr euch oder wenn ihr euch auf ein Jobinterview vorbereitet, auf ein Investorengespräch, setzt euch hin, überlegt, so wie du dir heute wahrscheinlich im Vorwege überlegt hast, welche Fragen du mir stellst, welche Fragen könnt ihr stellen? Das macht sehr viel, auch psychologisch. Wenn du keine Fragen stellst und dann nur so ein einseitiges Interview ist, dann kommt man schnell zu der, selbst unterbewusst, da geht ganz viel unterbewusst ab auf der anderen Seite. Sie kann das sehr schnell so aussehen wie, du brauchst den Job unbedingt, du hast keine anderen Optionen. Du traust dich nicht. Du bist vielleicht aber auch gar nicht interessiert genug. Stell Fragen und die können gerne challenging sein. Seid freundlich, aber challenging Fragen sind super, um euer Ansehen bei der Person gegenüber zu erhöhen. Und es hat noch einen Vorteil, ihr kriegt Antworten. Und das sind spannende Antworten, wenn ihr gute Fragen stellt. Spannende Antworten, die euch helfen, einzuschätzen, ist das der richtige Arbeitgeber, ist das der richtige Investor oder nicht? Weil ganz, ganz wichtig fürs Mindset, das möchte ich jedem mitgeben. Das war bei mir am Anfang nicht so, tatsächlich. Auch bei meiner Investorensuche, die am Anfang, das erste Mal, als ich gefundraised habe, als ich in VCs gewinnen wollte, Venture Capitalist, bin ich gescheitert. Und ich war in einer sehr unglücklichen Power Dynamic, weil ich so war, oh, ihr großen Investoren, bitte gebt mir euer Geld. Das ist das falsche Mindset. Das richtige Mindset ist, egal wie alt oder jung du bist, wenn du einen Job, ein Bewerbungsgespräch führst, die sind da ja nicht da, weil sie, das ist in der Regel nicht, weil sie dich supporten wollen. Ja, die wollen was von dir. Du kannst denen etwas geben und die können dir was geben. Geld, Karriere, Aussichten etc. Das heißt, ihr seid da für einen Business Deal. Ja, das ist ganz wichtig, egal wie jung und unerfahren du bist da für einen Business Deal. Die wollen was von dir, du kannst denen was geben. Deswegen seid nicht in dieser, erst gar nicht, kommt gar nicht erst in so ein Power Dynamic rein, das ist, oh bitte, bitte gib mir diesen Job. So, das wird keiner sagen, aber oft fühlst du das. Und die einfachste Möglichkeit, da nicht hinzukommen, ist, indem ihr gute Fragen stellt.
Ja, vielen, vielen Dank für den Tipp und vielen Dank für alles, was du heute erzählt hast. Ich konnte auf jeden Fall super viel lernen, kann auf jeden Fall sehr viel hier aus dem Gespräch mitnehmen. Ja, danke, dass du dir die Zeit genommen hast, um heute hier zu sein.
Hat mir sehr viel Spaß gemacht. Danke.
Das war ein weiteres Gespräch hier bei Clara Meets. Ich hoffe, du konntest genauso viel für deinen eigenen Weg mitnehmen wie ich. Wenn dir diese Folge gefallen hat, dann lass mir doch gerne eine 5-Sterne-Bewertung auf Spotify oder Apple Podcasts da. Das hilft mir enorm dabei, noch mehr spannende Gäste für euch ans Mikrofon zu holen. Hast du Fragen zu einer Folge oder einen Gastvorschlag? Dann schreib mir gerne eine E-Mail. Alle Infos findest du wie immer in den Shownotes. Danke fürs Zuhören. Bis in 2 Wochen. Eure Clara.